Guten Morgen, liebe Grüße aus der FEG Neufahrn. Soll ich mitbringen? Was habe ich mir gedacht? Ja, Thema Sehnsucht. Und wir bekommen jemand, der diese Sehnsucht stillen kann, der zu uns kommt. Heute Morgen habe ich gelesen, Sacharja 9, Vers 9b, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und die Frage ist für uns, Stefan hat es ja auch schon anklingen lassen, ist das etwas, worauf wir vorbereitet sind? Wonach haben wir Sehnsucht? Was beschäftigt uns? Und hier der Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Und er sagt dann noch dazu, du hast Worte des ewigen Lebens. Er richtet sich nach dem Herrn aus, von dem er weiß, mit dem ist er unterwegs und der ihm helfen kann. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, persönliche Bilder aus Israel. Und wenn man hier an dieser Stelle steht, dann schaut man, ihr seht hier 2013, schon zeitlang her, wenn man da steht, dann ist man oben auf dem Berg und dann muss der Gläubige den Berg runter und mit viel Mühe auf der anderen Seite wieder hochgehen, um Gott zu begegnen. Und manchmal, denke ich, geht es uns ähnlich, dass man unterwegs ist in seinem Leben und man steckt irgendwo in diesem Tal. Das war ein Besuch in Yad Vashem, eine Stelle, wo man an die Nazi-Opfer gedenkt. Aber darum geht es mir nicht, sondern ich wollte euch zeigen, dass es so ist in unserem Leben oftmals, wenn wir hier unterwegs sind. Man sieht hohe Mauern, es gibt scheinbar keinen Ausweg. Und wenn man an eine Tür kommt, dann ist die verschlossen. Und wie man an der Treppe hinten dran sieht, da hat auch niemand diese Tür benutzt in der letzten Zeit. Scheinbar auch gar keinen Ausweg. Und da sind wir auf einer Hauskreisfreizeit unterwegs, spazieren gewesen. Dann mussten wir uns orientieren, in welche Richtung geht es weiter. So geht es uns in unserem Leben auch oft. Und dann schaut man nach einer Richtung und am besten die schnellste Verbindung aus diesem Tal, aus dieser Not raus. Aber die Erfahrung zeigt uns, es gibt Limits. Das ist die tschechische Grenze, die es damals gab. Hat man abgebaut, ist jetzt eine grüne Grenze. Und das war der Grenzzaun. Über das gibt es Grenzen auch bei uns im Leben, über die kommt man nicht hinweg. Und wenn man irgendwo raus will, dann ist es auch nicht so einfach. Seht ihr hier? Ich weiß nicht, wer die Schienen verlegt hat. Aber so kommt es uns manchmal vor, dass wir genau da drin stecken. Aber habt keine Angst, auch wenn wir rufen, auch Psalm 130, Vers 1, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Dann können wir hochschauen und dann können wir diese Zusage, die Gott uns gibt durch den Sacharja, sagt er, siehe dein König, er kommt zu dir. Du musst nicht weit gehen, er kommt zu dir. Und ich muss mein Aufschrieb hier in die Hand nehmen und ein bisschen sortieren, weil ich die Zeit im Blick haben muss. Und in Psalm 24 sagt der Psalmbeter David, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge, nicht schwört und trug, der wird den Segen des Herrn empfangen. Und Gerechtigkeit von dem Gott des Heils. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, das ist eine ganz schön schwierige Nummer. Wer von uns ist schon gerecht? Wer hat schon heilige Hände, um zu sagen, Herr Gott, ich rufe zu dir? Ja, dann muss ich meine Hände sinken lassen. Aber Gott hat uns gesagt, Sacharja 9, Vers 9b, was ich vorgelesen hatte, der König komm zu dir. Wir müssen nicht mehr diesen Berg hinansteigen. Und wir haben die Zusage, auch in Psalm 24, dass unser Herr Jesus Christus sagt, er kommt. Und er sagt, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Ehre einziehe. Wenn ihr Änderung in eurem Leben wollt, wenn ihr eine Perspektive wollt, die wirklich tragfähig ist, dann müsst ihr eure Herzenstür öffnen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und für immer bei ihm sein. Für immer. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 28 und 29, denkt an das, was ich euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Ich habe euch das alles im Vertrauen, im Voraus gesagt, damit ihr dann, wenn es geschieht, im Glauben fest bleibt. Und das ist etwas, was wir in unserem Alltag oft so nicht erleben oder nicht realisieren vielleicht. Man muss immer sagen, nicht realisieren, denn die Blickrichtung ist bei uns oft die verkehrte. Und die Frage ist auch, ich habe euch hier dieses Bild mitgebracht, wird der Segen Jesu immer so ausfallen, wie wir uns seinen Segen wünschen? Unsere Erfahrung lehrt uns das ja anders. Und dann müsst man fragen, ja, warum muss das so sein? Ich habe euch ein Beispiel, einen Teil einer Lebensgeschichte mitgebracht. Steht im Johannesevangelium, kann jeder von euch nochmal nachlesen, Kapitel 11. Es geht um drei Geschwister, um Maria, um Martha und um Lazarus. Lazarus war ein Freund von Jesus. Und leider war der Lazarus sterbenskrank. Und Jesus wird informiert, du musst kommen, er stirbt sonst vielleicht, aber Jesus kommt zu spät. In diese Notsituation, in die Sehnsucht, dass Jesus vielleicht die Krankheit heilen könnte, hat er ja schon bewiesen. Jesus kommt zu spät. Und wir finden diese Begebenheit, ich habe einen Bibeltext mitgebracht und wir lesen ab Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Und Bethanien, also das war auch das Bild von dem Berg, von dem ich fotografiert habe, war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria, Schwestern, gekommen, Schwestern von Lazarus, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Und dann begegnet sie Jesus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und dann sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwidert Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Kurze Zäsur. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was sich die Schwestern gewünscht haben. Der Bruder liegt im Bett. Man sieht, er wird schwächer und schwächer. Der Freund Jesus hätte kommen können, hätte das alles richten können und die Not wird immer schwieriger. Eine Sehnsucht, dass alles wieder in Ordnung kommt. Was wird werden mit der Zukunft? Und da kann man sich gut reindenken. Und da sagt Jesus aber zu ihr, das ist der Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, jetzt ist der Lazarus schon gestorben. Zu spät. oder? Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befiehlt Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und jetzt wird's spannend. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Um die Bedeutung der Macht Jesu zu verstehen, wollen wir jetzt mal den Gedanken überlegen, was passiert ist. Und unorthodox, wir wagen einen Blick in den Himmel. Und wir sehen dort Lazarus. Ah, mir geht es gut. Alles funktioniert wie vorher. Keine Probleme. Hier ist es wahrhaft himmlisch. Alles an meinem Körper funktioniert. Kein Schmerz, kein Zwicken. Ich fühle mich wie neugeboren. Wie mit 20 Jahren. Und das Beste ist, das wird so bleiben. Für immer. Und dann immer wieder die Begegnung mit dem Vater auf dem Thron. Die Herrlichkeit. Er ist gewaltig, seine Erscheinung, seine Machtfülle. Und trotzdem ist er so barmherzig und liebevoll. Ich bin jeden Tag super versorgt. Ich spüre überhaupt keinen Mangel mehr. Ja, hätte ich mir den Himmel so vorgestellt, dann wäre ich vielleicht früher gekommen. Naja, vielleicht auch nicht. Oh, da kommt ein Engel. Vielleicht soll ich zum Vater kommen? Ja, mache ich gern. Und was gibt es? Du hast eine schwierige Mission, so wie du aussiehst. Ja, Lazarus, tatsächlich. Und ich muss dir sagen, es betrifft dich. Weißt du, normalerweise verfahren wir hier oben nicht so. Aber der Vater, unser Herr Zebaut, er will es so und er hat es auch so beschlossen. Ja, du kennst Jesus noch, deinen Freund, dein Heiland und Erretter. Ich sag dir, er braucht dich jetzt.
Okay.
Und er ruft dich. Du musst zu ihm. Du sollst zu ihm kommen. Was? Wieder zurück? Wo ich jedoch alles hab, was ich mir vorstellen konnte? Na gut, also wenn du sagst, wenn der Herr sagt, dann muss es wahrscheinlich wirklich sein. Also, okay. Und jetzt lesen wir weiter. Danach rief Jesus mit lauter Stimme. Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befiehlt Jesus den Umstehenden. Ja, was passiert? Lazarus kommt aus dem Grab mit dem Alter, das er vorher hatte, bevor er ins Grab gelegt wurde. Mit den Gebrechen, die er an seinem Leib spürte. Mit den Lebensrahmenbedingungen, an denen er vorher litt, immerhin doch gesund von der Krankheit, die er vorher gehabt hat, an der er gestorben war. Aber ja, Lazarus war schon 4 Tage tot gewesen und kam jetzt heraus mit dem Geruch der Salben, mit Binden und Tüchern umhüllt, ungewaschen in die Gesellschaft, aber lebendig. Lazarus wird bewusst, dass er wieder ganz hier in der Welt angekommen ist. Lazarus musste später auch wieder ganz normal sterben. Was denkt ihr? Wie wird er sein weiteres Leben gelebt haben? Mit einem Blick nach vorn, nach oben? Oder mit dem Blick in diese Welt, auf diese Welt, mit Begehren in dieser Welt, nach dieser Welt? Oder vielleicht mit dem Bedauern, dass hier nicht alles so wunderbar funktioniert, wie es eigentlich sein könnte? Mit dem Akzeptieren, dass hier der Lahme hinkt, der im Himmel kurz vorher Freudensprünge machen konnte? Hat er gelebt mit diesem Sehnen zurück in den Himmel? Was ist deine Sehnsucht? Offenbarung 21, Vers 4 und 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, alles. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Lazarus hat das eine erlebt. Gott hält sein Wort. Und sein zweites Leben bezeugte den Juden, ja, Jesus ist der verheißene Retter. Und jetzt gibt es natürlich in unserer Zeit heute Theologen, die nicht an Wunder glauben. Und Lazarus' Auferstehung war tatsächlich ein Wunder Gottes. Ein Mensch, 4 Tage verstorben, angegammelt, so hat die Martha das gesagt, kein funktionierendes Organ mehr, das Blut geronnen, die Verwesung hatte schon deutlich riechbar eingesetzt. Und dieser Mensch, Lazarus, tot, wird durch die Macht Gottes, durch die Kraft Jesu Christi wiederhergestellt. Von einem Moment auf den anderen. Und der Lazarus konnte in der Grabkammer aufstehen und mit eigener Kraft aus diesem Grab herausgehen. Und da waren nicht nur ein paar Trauergäste von Martha und Maria, sondern schon bei der Auferweckung von Lazarus waren viele Juden dabei. Eine Menschenmenge, sagt Jesus, aus der Stadt dazugekommen, um mit Martha und Maria zu trauern. Und wir lesen dann in dem Kapitel, nach dieser Begebenheit, halt, falsche Richtung, so, da habe ich eine Folie vergessen. Da ist sie. Johannes 12, Vers 9. Als unter den jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, also eigentlich ganz in der Nähe von Jerusalem, strömten die Leute in Scharen dorthin. Und sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Lazarus lebt, das hat sich rumgesprochen und wir bekommen dieses Zeugnis nicht nur von den Jüngern, sondern von dem vielen Volk, denen dieses Wunder von Jesus bekannt wurde und bekannt gemacht wurde. Und Johannes 11, Vers 41 heißt es dann auch, viele Juden glaubten an Jesus Christus, weil sie Gottes Kraft, weil sie dieses Wunder selbst miterlebt haben. Jesus Christus hat mit seiner Schöpfermacht und Kraft Lazarus lebendig werden lassen. Es genügte sein Wort als Befehl. Und Lazarus stand auf. Mit welcher Perspektive leben wir? Vertrauen wir auf die Vergebung Jesu Christi, die Liebe Gottes, seine schöpferische Kraft? Strecken wir uns aus nach einem Leben im Himmel? Ist es das Ziel unserer Sehnsucht? Wir leben in einer Zeit mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Sehnsüchten. Wir suchen Sicherheit, wir suchen Gemeinschaft, wir suchen Sinn und Frieden. Wir sehen uns nach Freiheit und gleichzeitig auch nach Halt. Und die Bibel zeigt uns, dass Sehnsucht mehr ist als nur ein Gefühl. Sie ist ein Wegweiser, wenn wir es ernst nehmen. Im Psalm 42 lesen wir, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, mein Gott. Wer kann uns helfen? Wenn ihr so eine Sehnsucht habt, dann dürft ihr euch ausstrecken zu dem Herrn hin. Er kann Frieden geben. Er kann diese Sehnsucht stillen. Er hat die Macht und er hat die Kraft dazu. Und wenn ihr die Gleise gesehen habt, dann wisst ihr nach so einem komischen Kurve, die da eingebaut war, Jesus kann die Strecke gerade richten, dass wir ans Ziel kommen. Und ich sag euch, Sehnsucht treibt uns manchmal an. Und für uns müssen wir uns entscheiden, wohin führt sie uns? Zu eigenen Wegen? Zu Dingen, die vergehen? Besitz? Erfolg? Anerkennung? Oder führt sie uns zu dem, der allein Frieden unsere Seele geben kann? Ich sag euch, unsere Sehnsucht nach Sicherheit, unsere Sehnsucht kann Erfüllung bekommen bei dem Herrn, der zu uns kommt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Unsere Sehnsucht nach Sicherheit oder unsere Erfüllung unserer Sehnsüchte findet Erfüllung in Gottes Treue. Unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft erfüllt sich in seiner Nähe. Unsere Sehnsucht nach Sinn wird gestillt in seinen Verheißungen, indem er sagt, schau, ich bereite dir eine Wohnung, eine Wohnstadt. Hebräer 11, Vers 16. Die Sehnsucht, die wir heute spüren, ist ein Echo der Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, damit wir ihn suchen und finden. Und ich schließe mit David, gut in der Zeit. Und ich schließe mit David: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Ich habe gerade ein Lebensbeispiel gehört. Er ist der Herr. Er ist stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Der Psalmbeter im Psalm 24 schließt mit Sela. Sela ist Pause, Stille, Stille auch im Himmel. Anerkennung, dass hier der Herr kommt. Mein Wunsch an euch, und damit schließe ich die Predigt, macht eure Herzen auf, damit unser lieber Herr Jesus Christus, unser Heiland und Retter, einziehe. Könnt ihr Amen sagen? Gut.